Ja, einen wunderschönen guten Morgen, die Lieben. Dankeschön für das Gebet und für den Gottesdienst. Bestimmt ist jeder von euch auch irgendwo berührt worden, egal durch den Lobpreis, durch das Mahl, das wir feiern durften. Und vielleicht sagt ihr auch so wie ich: Ich habe es neu erkannt, Herr, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Amen. Ist das biblisch? Ja. Wir sind schwach und er ist stark. Ja, eine Schwäche von mir ist, ich bin ein bisschen langsam. Wenn ihr die ganze Liste erfragen wollt, dann fragt doch einfach meine Frau. Vielleicht gibt sie euch dann erschöpfend Auskunft. Und ich hatte noch zu kauen an dem letzten Sonntag, an der Botschaft von Sigi. Danke dafür. Und ja, so ist es heute auch noch ein bisschen in diese Richtung. Ich habe es dann genannt Pfingsten 2.0. Eigentlich ist ja Pfingsten immer für uns ein Thema, genauso wie Weihnachten. Jedes Mal, wenn Jesus kommt und Menschen berührt werden, ihn aufnehmen, geschieht Weihnachten. Und jedes Mal, wenn der Geist, der uns zu seiner Gemeinschaft einlädt, wie wir gehört haben, kommt, dann geschieht Pfingsten. Ja, langsam bin ich zum Beispiel auch beim Essen. Wenn wir morgens frühstücken, dann gibt es eigentlich immer ein weichgekochtes Ei dabei. Und wenn ich dann so mein Ei aufschlage und mich dran mache, es genüsslich zu verzehren, bin ich ganz überrascht, dass das Ei von Jutta schon weg ist. Und so habe ich eben noch ein bisschen zu kauen gehabt und möchte mit euch auch noch mal anschauen, was Jesus uns zu sagen hat zu dem Thema Heiliger Geist. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus Johannes 7, Verse 37 bis 46. Das war auch ein Fest. Wir haben gehört, schon am letzten Sonntag, drei große Feste gab es, zu dem die Juden pilgerten, und dieses war das Laubhüttenfest, das wir hier beschrieben finden. Ich lese ab Vers 37. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, jeder, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Einige aus dem Volk sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Wieder andere sagten: Kommt denn der Christus aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, der Christus kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, doch keiner legte Hand an ihn. Als die Gerichtsdiener zu den Hohepriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Und wir wissen es, dass das nicht nur ein Buch ist der Überlieferung, sondern dass es Worte Gottes sind, die uns ansprechen sollen und dürfen und es auch tun. Jesus, er ist selbst das Wort Gottes. Ja, zu dieser Geschichte. Wir finden Jesus mitten in einer großen Festversammlung, im Laubhüttenfest, Alle Juden aus ganz Israel fanden sich in Jerusalem zusammen. Und jetzt war der Höhepunkt des Festes am letzten Tag gekommen. Sie haben ja 7 Tage lang gefeiert. Da können wir vielleicht uns ein bisschen etwas abgucken, das Feiern auch genießen. Stellt euch mal vor, 7 Tage feiern wir die silberne Hochzeit. Damals gingen die Priester zum Teich Schiloah, und das bedeutet übersetzt der Gesandte. Sie füllten dort einen goldenen Krug mit Wasser und es kam auch etwas Wein dazu und trugen ihn in einer feierlichen Prozession in den Tempel. Unter dem Jubel des Volkes und zu den Klängen der Tempelmusik wurde dieser Krug dann am Altar an dort angebrachte silberne Schalen ausgeleert. Vor der Festgemeinde wurde das Wort des Propheten Jesaja aus Kapitel 12 zitiert: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Diesem alten Brauch gibt Jesus mit seinen Worten den eigentlichen tieferen Sinn. Er ist der wahre Gesandte des Himmels. Er ist beglaubigt und beauftragt von Gott, allen, die sich danach sehnen, das Wasser des Lebens zu geben. Und zwar in überströmender Fülle, bis zum Überfließen. Er sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke jeder, der an mich glaubt. So wie die Schrift sagt, werden aus seinem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit diesem Wasser meinte Jesus den Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glaubten. Er sprach also von der Geistestaufe oder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, verbunden mit dem Geschenk des Sprachenredens. Es gibt noch eine Geschichte in Johannes Kapitel 4, wo Jesus eine Begegnung hat mit einer Frau. Ganz privat führen sie eine Unterredung und auch hier kommen sie auf das Wasser des Lebens. Johannes 4 ist ein Bild für das ewige Leben, das wir, gewirkt durch den Heiligen Geist, geschenkt bekommen. Und Johannes 7 ist ein Bild für die Geistestaufe. Dieses Geschenk hat Gott uns allen zugedacht. Petrus erwähnt es auch, weil er es selber leibhaftig erleben durfte in Apostelgeschichte 2. Die Juden erleben es mit und sehen, wie sie veränderte, vollmächtige Männer vor sich stehen haben, durch ein Wunder beglaubigt, sodass sie alle verstehen, was sie verkünden aus dem Wort Gottes. Und so tief dringt es in ihre Herzen, dass sie rufen, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Petrus antwortet ihnen, kehrt um, werdet anderen Sinnes, richtet euer Herz auf Jesus Christus, nehmt ihn in euer Leben auf. Jeder lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe gedacht, das können wir doch heute auch ganz praktisch werden lassen und in Anspruch nehmen. Durch eine Gebetszeit für alle, die das möchten. Und vielleicht ist es gut, wenn wir da nicht von uns ausgehen, einmal schon, weil so wie die Juden gefragt haben, können auch wir fragen, was ist mein Part? Ich stehe so an einem Punkt und möchte gerne mehr von Gott. Und ich glaube das von jedem heute Morgen hier, dass jeder mehr von Gott möchte. Ich möchte mehr von Gott. Ich brauche mehr von ihm. Ich sehne mich nach mehr von ihm. Ich strecke mich aus zu ihm. Und dazu können wir einfach heute ihm Gelegenheit geben, ihm ein Zeichen geben, dass wir das wünschen, dass wir mehr von ihm möchten. Aber Gott liegt noch viel mehr als uns selbst daran, uns all das zu schenken, was er uns versprochen hat. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du auch ein Erbe. Dann hast du Erbanspruch. Bei mir trat schon der Erbfall ein. Meine Mutter ist, wann war das, 2017 gestorben. Und ja, aber es gab nichts zu erben. Es gibt auch Fälle, wo das Erbe ausgeschlagen wird. Manchmal tut man das auch gar nicht so bewusst. Aber hier sollten wir alle empfangen, sollten wir alle nehmen, sollten wir uns alle ausstrecken nach diesem reichen Erbe, das Jesus uns hinterlassen und versprochen hat. Dieses Erbe ist für jedes Kind Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Das kannst du dir selber beantworten. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du sein Kind, dann bist du sein Erbe. Der zweite Schritt ist die Taufe. Gut, ich sage mal, hier sagt der Herr, keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt einen Bericht in der Apostelgeschichte, da hat der Herr so eilig gehabt, den Heiligen Geist auszugießen, dass die Taufe erst später kam. Er ist der Herr. Er bestimmt, wie es läuft, nicht wir. Und so, wenn du dieses innere Verlangen hast, dann bist du dabei. Gibt es noch etwas? Ja, wir brauchen keinen Zweifel haben, dass Gott uns dieses Angebot macht. Ich glaube, es ist gut, auch ein Wort Gottes zu haben, worauf der Glaube sich gründen und stellen kann. Das war bei mir einmal eine Schlüsselerfahrung, als ich vor der großen Herz-OP stand 2016. Und ich nicht wollte, weil ich ja wusste, ich bin ein Erbe, ich bin Kind Gottes. Mir stehen seine Verheißungen auch für Heilung offen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gebetet, ich habe in Anspruch genommen und habe gemerkt und gesehen, wie mein Glaube gewachsen ist. Und dann kam der angegebene OP-Termin, es war der 17.06., immer näher und ja, es hatte sich noch keine Heilung eingestellt, nur ein bisschen Glauben aufgebaut. Und da habe ich gedacht, wieso funktioniert das nicht? Ich bin also Baptist und Pfingstler übrigens, ja, hineingetauft in eine Baptistengemeinde in Bayreuth, wobei das war eine Brüdergemeinde, aber zum Baptistenbund zugehörig. Und so habe ich gedacht, warum funktioniert das nicht? Dann habe ich unseren ehemaligen Präses angerufen, Ingolf Elzel, der damals in Spanien war, auf Missionseinsatz. Aber es war kein Problem für ihn. Und dann gab er mir einen weisen Rat und sagte, ja, das stimmt. Die Verheißung ist da für Heilung. Es ist alles unser Erbe und Versprechen Gottes. Um das jetzt konkret zu empfangen, braucht es ein Rhema-Wort. Hast du das? Was ist denn ein Rhema-Wort? Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Das ist das Logos-Wort, das allgemeine Wort. Und das Rhema-Wort ist ein persönliches Wort, von dem ich erlebe und es empfange in meinem Herzen und weiß, das ist Gottes Antwort, das ist sein persönliches Ansprechen, das ist jetzt mein Erbbesitz, das darf ich und das empfange ich jetzt für mich. Und das ist so fest und sicher in mir drin, als hätte ich die Verheißung schon erlebt. Das heißt, es kommt auch ein Glaube dazu. Darum steht hier empfangen, der Heilige Geist wird empfangen. Ich nehme einfach. Und da musste ich sagen, nee, das habe ich jetzt nicht. Ich habe die Heilungsschriftstellen, die ich kannte, ausgesprochen, aber das hatte ich jetzt nicht persönlich empfangen. Und so hat Gott mich auch geheilt, aber über die Uniklinik Homburg. War eine tolle Gemeinschaft mit einigen dort. Die Professorin, die mich operiert hatte, war richtig stolz, dass die Naht so gut verheilt ist. Ja, und ich war erstmal durch den Wind. Aber dann habe ich mich wieder gut erholt und so bin ich total dankbar, dass Gott seine Wege hat. Ja, er ist immer der Herr. Amen. Ja, er ist immer der Herr. Und seine Verheißungen, sie sind Ja und Amen und wir dürfen sie empfangen. Hier ist es ein Wort bei mir, wenn ich an meine Erfahrung denke mit der Geistestaufe. Mir haben vorher auch Geschwister die Hände aufgelegt, aber ich habe sie dann persönlich in meinem Zimmer zu Hause als junger Student empfangen, ganz alleine. Aber ich habe mich auf so ein Rhema-Wort gestellt. Und vielleicht kann das jemand heute helfen. Es steht in Lukas 11, Vers 9 bis 13. Ich will es mal vorlesen. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Ha, das ist erstmal das Nächste, das Dritte, dass wir den Vater darum bitten. Wir dürfen ihn bitten, uns unser Erbe auszuzahlen, auszuschenken. Und dann sind wir in der Lage zu empfangen. Die Zeitform von Bitten, Suchen und Anklopfen hier ist interessant. Es ist eine Verlaufsform, das heißt, es ist nicht einmal oder nur mal so, sondern immer wieder so lange bis. Ja, und da sehe ich eine Entschlossenheit, ein inneres Überzeugtsein, ein Drängen, ein sich ausstrecken danach. Ich bleibe da dran, so lange, bis ich empfange. Amen. Das dürfen wir heute tun und wir wollen uns gemeinsam ins Gebet hineinbewegen, noch vielleicht 5 Minuten dafür nehmen. Gott hat uns sein Wort dafür gegeben und in der Apostelgeschichte finden wir eine Geschichte nach der anderen, wo sich Erfüllung mit dem Heiligen Geist ereignet hat. Und ich finde es so phänomenal, es steht immer wieder, jeder empfing, alle empfingen. Es ist so eine Anfechtung, die wir haben können. Ich weiß nicht, ob ich würdig genug bin. Das war ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich alle Bedingungen erfüllt habe. Habe ich auch nicht. Und so weiter, was alles an Gedanken da kommen können, um uns davon abzuhalten. Es reicht zu sagen, wenn du Gottes Kind bist, wenn du ihn in deinem Herzen hast, dann hast du ja auch schon den Heiligen Geist. Mit der Geisteserfüllung hat der Heilige Geist dich. Das Wasser fließt, wenn ich Christ werde, in das ewige Leben, sagt Jesus. Und wenn ich den Heiligen Geist empfange, dann fließen Ströme lebendigen Wassers von mir aus zu anderen hin. Es geht um die Kraftausrüstung. Es geht um den Dienst. Es geht um ein Zeugnis anderen Menschen gegenüber. Und darum ist es kein Luxusgut, die Geistestaufe, sondern eine Notwendigkeit für uns. Können wir einen Amen sagen dazu? Ja, wunderbar. Ich habe gedacht, eigentlich ist es auch so wie beim Paketzusteller. Die Geistestaufe wird ja empfangen. Und manchmal kommt ein Paketbote und trifft dann den Empfänger nicht an. Und dann klingelt er und dann lässt er das Paket da oder gibt es beim Nachbarn ab. Es ist da, ich habe es nur noch nicht angenommen. Wir hatten mal ein Paket bekommen, das war zum Glück nicht für uns bestimmt. Das landete in der Mülltonne. Der Paketbote dachte sich, da ist es sicher. Aber es wäre fast abtransportiert worden. Gell? So sicher war es da. Und dann hinterlässt der Zusteller eine Notiz und sagt, das Paket ist geliefert, abgegeben worden beim Nachbarn. Was mache ich dann? Oh, ein Paket. Ich muss es mir holen. Ich hole es ab und dann nehme ich es. Das ist dieses Wort Lambano. Dann empfange ich es. Dann bekomme ich es. Dann hole ich es mir. Das ist unser Teil beim Empfangen der Geistestaufe. Apostelgeschichte 2, Vers 4 ist die Schriftstelle für Pfingsten. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, so wie es der Geist ihnen eingab. Du darfst also mit beidem rechnen und wir wollen uns dann eins machen noch und miteinander beten. Vielleicht machen wir es so. Claudia, Christian, ihr seid ja so spontan. Danke. Dass wir einfach gemeinsam aufstehen. Ihr habt eine tolle Zeit uns geschenkt im Lobpreis. Und dass wir noch ein bisschen singen. Und wer es möchte, der darf einfach ganz zwanglos nach vorne kommen. Das ist auch ein Zeichen, dass wir Gott geben. Dass wir zeigen, ja, hier bin ich vor dir und will dir begegnen. Nicht vor Menschen ist das, sondern vor Gott. Und dann wollen wir gerne beten. Und mit euch stehen, zusammenstehen, während wir hier als Gemeinde Gott loben, ihn preisen und ihm danken. Und er möchte uns so gerne diese Ausrüstung schenken. Die Gebetssprache ist ein Akku aufladen, ist wie die Batterie neu laden, ist ein Kraftspender. Ja. Also wenn wir das regelmäßig praktizieren, werden wir innerlich gestärkt oder aufgebaut, heißt es auch. Außerdem reden wir noch Geheimnisse. Die sind so geheimnisvoll, dass wir sie normalerweise selber nicht verstehen. Aber es sind Geheimnisse, die wir Gott sagen. Und der Heilige Geist, er benutzt es und betet durch uns diese Geheimnisse und Anliegen zu Gott, dem Vater hin. Darum ist es so wertvoll. Und so kostbar, unter anderem. Ja, darf ich euch bitten, und wer möchte beim Lied, dürft gerne nach vorne kommen und dann wollen wir beten und uns von Gott beschenken lassen.